Wie würden wir uns verhalten, wenn das für uns eine Realität ist? Mein Geld, mein Auto, alles, was ich habe, gehört Jesus. Weißt du, warum auf diesem Gebiet nichts Dramatisches geschieht? Weil wir diesen Bereich für uns behalten haben. Weil wir es gar nicht erlauben, dass Jesus seine Hand in unser Portemonnaie oder unser Bankkonto stecken darf. Warum passiert das nicht, dass kaum, dass unser Gehalt auf das Konto kommt, Jesus sagt, diesen Monat möchte ich, dass du dein komplettes Gehalt dort oder dahin gibst zu den Armen oder dieses oder jenes oder so für mein Reich. Weil Jesus ja weiß, dass ich das Gehalt zum Leben brauche? Nein, er weiß, dass du nicht vom Gehalt lebst, du lebst von seiner Gnade. Warum hören wir so etwas nicht? Weil wir das gar nicht zulassen. Weil wir sagen, das ist mein Bereich. Und du kannst in der christlichen Welt über alles reden, aber wenn du anfängst, über Leiden und über Finanzen zu reden und Jesus ist König über unser Konto, dann zuckt das religiöse Fleisch. Dann schreit es auf und sagt, Moment, halt, stopp. Aber alles, was wir haben, es gehört ihm. Das nächste Mal jemand fragt dich, ja, und möchte deinen schicken Mercedes oder was du da fährst, ausleihen. Sag nicht einfach nein, sondern sag, ich werde den Herrn fragen. Und vielleicht manches Mal, wo du nein gesagt hast, der Herr wollte, dass du ja sagst, aber du hast ihn gar nicht gefragt. Ich hatte mal eine Situation, jemand wollte mein Auto leihen, das war kein schicker Mercedes, sondern nur ein alter Käfer. Aber diese Schwester war sehr unkundig mit dem Fahren und sie hat mein Auto kaputt gefahren. Und sie hat die Gänge verwechselt und sie ist mit 90 Sachen oder mehr ist sie in den zweiten Gang gegangen und hat plomm gemacht und da ist der ganze Pleuel abgerissen. Der Mechaniker hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Da war ein Loch im Motorblock, dass der Pleuel durchgeschossen oder hat ein Loch reingehauen in den Motorblock. Aber sie hat nur mein Auto kaputt gemacht. Sie wusste nicht, wie das passiert war. Aber der Mechaniker hat mir erklärt. Und 6 Wochen später kommt diese Schwester wieder und fragt, dann kann ich nochmal dein Auto leihen. Inzwischen war es wieder repariert. Da hat gezuckt mein Fleisch. Deins hätte nicht gezuckt, aber meins war dann noch so fleischlich und es hat gezuckt. Und ich dachte, also... Und dann habe ich ihr das mit den Gängen erklärt. Und habe gesagt, du kannst es haben, aber achte drauf, dass du nicht vom 4. in den 2. schaltest. Ja, sondern immer schön der Reihe nach. Können wir das so leben? Mein Besitz ist unter der Herrschaft Jesu. Da ist der Nerv. Da zuckt es, das sind die Bereiche. Es geht nicht darum, ob du ein großes Haus hast oder Vermögen oder dies und das, ist Jesus der Herr darüber oder sind wir der Herr darüber. Und wenn wir einen solchen Lebensstil leben und dann verkündigen, kommt Widerstand, es kommt Widerstand. Die Juden, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer, die aus den Nationen, erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Und ich sage dir, so ist es auch noch heute. Wenn eine Gemeinde ein gemächliches, charismatisches, harmloses, bequemes Leben führt und auf einmal durch irgendwelche Umstände auf einmal einige anfangen zu entdecken, was das Kreuz ist und was das wahre Evangelium ist, dann wird es einige geben, die sich brüskiert fühlen und die aufstehen werden und sie erbittern die Seelen der anderen, gegen diese Menschen vorzugehen. Das ist, was geschieht, wenn das Kreuz kommt. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Denkt nicht, ich bin Frieden gekommen, Frieden zu bringen gekommen, sondern das Schwert. Und das kann manchmal mitten durch eine Familie gehen. Das kann mitten durch eine Gemeinde gehen. Und bevor Erweckung kommt, es wird ein Schwert durch unsere Herzen gehen und es wird diese Dinge aufdecken. Es wird offenbar machen, wo wir stehen. Und da war eine solche geistliche Autorität, eine solche Radikalität, dass es hier heißt in Vers 4, die Menge der Stadt war entzweit. Die einen waren dagegen und die anderen waren dafür. Heute haben wir, ein paar sind dafür, ein paar wenige sind dagegen und die große Masse hat überhaupt keine Meinung, die interessiert das gar nicht. Weil da keine Durchschlagskraft ist. Das Evangelium hat seine Schärfe verloren. Unsere Schwerter sind stumpf geworden und das muss wieder neu geschärft werden. Die Menge war entzweit, die Menge der Stadt. Heute sehen wir nicht ein Evangelium, das Städte in Aufruhr bringt. Bei Paulus, wir sehen, wenn er kam mit seinem Gospel-Team, in jeder Stadt war Trouble. In jeder Stadt war Aufruhr. In jeder Stadt, du kannst sehen, von Stadt zu Stadt geht das. Zum Schluss, sagt da der Konsul oder wer das da jetzt war, ja, der den ganzen Erdkreis aufwiegelt, kommt jetzt auch zu uns. Das eilte ihm schon voraus, dieser Ruf. Einer, der den Erdkreis aufwiegelt. Ja. Paulus war ein sehr umstrittener Mann. Viele waren total dagegen und wir brauchen dieses Verständnis. Das Evangelium wird nicht alle Hurra schreien lassen. Ganz und gar nicht. Vor allem, wenn es dann tief geht in einer Gesellschaft und wenn es die Machtfrage berührt, wenn es die Machtzentren berührt und wo die Macht sich mit satanischer Power verbunden hat. Das Schwert des Evangeliums wird durchgehen und dort wird Widerstand kommen. Und wir sehen dann hier, wie also Widerstand sich formiert und sie wollten Paulus und seine Leute misshandeln und steinigen und sie hörten davon und sie fliehen. Und das ist das Bemerkenswerte, was danach kommt. Nicht, sie flohen und buchten erstmal 4 Monate Mallorca, um sich von dem ganzen Stress zu erholen und sich zu fragen, ob das überhaupt der Wille Gottes war. Sie kommen aus einem Trouble raus, fliehen und was tun sie in der nächsten Stadt? Fangen sie wieder von vorne an. Sie gehen in die nächste Stadt und verkündigen das Evangelium. Halleluja. Halleluja. Und kaum sind sie da, die Bibel sagt nicht, wie viele Tage oder wenige Wochen sie da waren, aber wiederum einfach, sie erzeugen schon wieder Unruhe. Und da ist ein Mann, der lahm war von Geburt an. Ich weiß nicht, wie groß diese Stadt Lystra gewesen ist, aber sicherlich, das war ja dann ein Bettler gewesen. Den werden sie alle gekannt haben. Den werden sie alle gekannt haben. Und dieser Mann hört das Evangelium. Und da sehen wir wiederum, wie dieser Dienst des Heiligen Geistes einfach praktisch ist. Paulus predigt und dieser Mann hört zu, und Paulus sah, Vers 9, er sah, dass dieser Mann Glauben hatte, geheilt zu werden. Das ist so, jemand, der von Geburt an lahm ist, der nicht laufen kann, dem alle Ärzte bescheinigt haben, Junge, das kannst du abschminken, du wirst niemals laufen. Der hört Worte und diese Worte durchschneiden sein ganzes bisheriges Selbstverständnis. Seine ganze Identität wird in einem Moment aufgebrochen. Und das, was absolut unmöglich ist, und alle haben ihm das bescheinigt, die besten Ärzte seiner Zeit, alle haben das gesagt, keine Hoffnung. Wir können operieren, wir können machen, was wir wollen, es wird einfach nicht gehen. Das Wort war so scharf, dass es ihn freischneiden konnte von dieser verkehrten Identität, die dieser Mann hatte. Ich bin ein Bettler, lahm von Geburt an, so bin ich geboren, so werde ich sterben. Das war seine Identität. Und das Schwert war so scharf, dass es durchschneiden konnte, diese Knoten und Stricke und Fesseln, und diesem Mann eine Idee geben konnte, die er niemals in seinem Leben hatte. Das ist Kraft. Das ist Power. Power des Evangeliums, dass es durchdringt, einen Menschen bis ins Innerste treffen kann und alle seine Weltanschauungen, alle seine Definitionen über was ist Leben, was ist richtig, was ist falsch, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, in einem Augenblick durchhauen kann. Hast du schon mal versucht, mit einem, sagen wir, Angehörigen irgendeiner einer Sekte zu sprechen? Mormonen, Zeugen Jehovas oder so etwas? Wenn du das schon mal getan hast, wenn nicht, dann ist das eine Erfahrung wert. Dann merkst du, du kannst dir mundfusselig reden, bis du Fransen kriegst. Dieser Mensch hört dich nicht wirklich. Bevor die Worte ihn treffen, dreht er die alle kunstvoll um und das trifft ihn nicht. Er lebt in einem solchen Lügengespinst. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, der an Evolution glaubt? Es ist das Dümmste überhaupt für einen aufgeklärten Menschen des 20. Jahrhunderts, an Evolution zu glauben. Es ist so absolut primitiv und unwissenschaftlich. Aber es ist ein solcher Glaube, es ist eine solche Religion, dass du reden kannst, du kannst Beweise nach Beweise bringen. Die können noch so studiert sein, meistens sogar je mehr studiert, umso schlimmer. Sie sind nicht imstande, das zu hören. Das sind Gedankenfestungen, das sind dämonische Kräfte, die einfach diese Leute bedecken. Und hier sehen wir einer, der null Chance hat im Leben. Das Wort schneidet durch und auf einmal, er kriegt Glaube. Dieser Gott ist real, dieser Gott tut Wunder, er kann es auch für mich tun. Das ist gewaltig. Und noch viel erstaunlicher ist, dass Paulus das entdecken konnte, dass der Glaube hat. Paulus konnte sehen, der hat Glaube. Erst einmal, dieses wunderbare Geheimnis, Glaube entzündet Glaube. Paulus hatte einen lebendigen Gott, der Zeichen und Wunder tut. Und weil das für ihn real war, hat dieser Glaube sich übertragen. Glaube ist ansteckend. Und sein Glaube in Worte verpackt, erreichte diesen Mann und hat dem Glauben gegeben. Und trotzdem hat er auch gewusst, jetzt ist der Glaube da und wenn jetzt nicht gehandelt wird, ist es wieder vorbei. Und er hätte noch eine Stunde predigen können, der Mann wäre nicht gesund geworden. Er wusste, wenn Glaube da ist, es muss etwas geschehen, dieser Mann muss etwas tun, er muss seinen Glauben in Aktion setzen. Und darum tut er wirklich das Unglaubliche. Er sagt zu diesem Mann, der noch nie in seinem Leben gestanden hat, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und da sehen wir, ja, dass der überhaupt dann das gemacht hat oder versucht hat zu tun. Da sehen wir, das Schwert war scharf. Das Schwert hat diesen Mann befreit von diesem Glauben. Du kannst nicht, du wirst nicht, es klappt nicht. Du bist so, wie du bist und so bleibst du. Und ob das nun ein Lama ist von Geburt oder ein Homosexueller jemand, der an Drogen oder Alkohol gebunden ist oder was auch immer. Wenn das Schwert scharf ist, es wird dem Menschen einfach die Freiheit geben, zu sagen, ich kann raustreten, ich kann anders werden, ich kann das alles hinter mir lassen, ich kann noch einmal neu beginnen. Das ist Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums und das brauchen wir. Haben wir ein Verlangen, dass unser Schwert geschärft wird? Und dann sehen wir die andere Seite vom Wirken des Teufels. Erst war es Verfolgung und hier dann wollten sie den Wunderheiler dann als Gott verehren. Und das ist genau, was Paulus schreibt im Korintherbrief, durch Ehre und Schande. Ihm war egal, ob die Leute ihn ablehnten und sagten, der ist vom Teufel oder ob sie gesagt haben, der ist Gott. Das war beides ihm gleich nichts. Das hat ihm nichts bedeutet. Er hat weder das eine gefürchtet, noch das andere geliebt. Er war nicht von dieser Welt. Und das ist, wo wir oftmals versagt haben, wo wir unsere Helden auf den Schild gehoben haben und wo wir irgendwie Männer und Frauen Gottes verehrt haben und sie irgendwie in eine Position gehoben haben, die ihnen gar nicht zusteht. Und viele haben das auch zugelassen und haben das angenommen. Und Paulus war nicht von dieser Art. Lass uns einmal etwas lesen, was sein Herz so beschreibt. 1. Thessalonicher Brief. Da sehen wir wir müssen das immer zusammen studieren. Apostelgeschichte zeigt die äußeren Dinge, aber wenn du dann den Korintherbrief liest oder meinetwegen diese Passage hier im 1. Thessalonicher Kapitel 2, dann siehst du den Hintergrund. Das ist das Herz, das ist das innere Leben, das er hatte und seine Leute, die er trainiert und ausgebildet hatte, was er hatte, warum Gott das so geben konnte. Hier können wir einmal von Vers 2 lesen, das handelt dann von den nächsten Episode in der Apostelgeschichte, aber es geht mir um dieses Herz jetzt einfach, das zu beschreiben. Nachdem wir vorher gelitten hatten, misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig oder kühn in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum. Seine Predigt bezeichnet er als Ermahnung. Eben dieses, komm zurück zu Gott, er ist König, beug deine Knie, werde ihm gehorsam. Auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von den anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Das ist gewaltig. Hier wird sein Herz offenbar. Reinheit in den Motiven. Es bedeutete ihm nichts, dass Leute applaudiert haben, dass Leute ihn hochgehoben haben, dass Leute ihn bewundert haben. Er hat nicht davon gelebt. Und das ist eine Lektion, die wir auch lernen müssen. Wenn wir von Gott gebraucht werden wollen, Gott muss uns freischneiden von der Menschenfurcht. Gott muss uns unabhängig machen im geistlich guten, richtigen Sinne. Dass wir nicht die Anerkennung von Menschen suchen, sonst werden wir niemals die Wahrheit verkündigen können. Wenn wir Ehre und Anerkennung von Menschen suchen, wir können nicht die Wahrheit verkündigen. Ich kenne so viele Leute, die dann, wenn es darauf ankommt, einfach in die Knie gehen. Da ist eine Gemeinde und der Heilige Geist geht in Richtung Radikalität und Erneuerung und dann formiert sich da so der reiche Geschäftsmann mit ein paar Freunden und dann sagt er zum Pastor, du, wenn das so weitergeht, dass du solche Dinge predigst und unseren Frieden störst, dann muss ich meine Freunde mobilisieren und wir brauchen einen neuen Pastor. Gibt es sowas? Ich habe jetzt nicht einen konkreten Fall vor Augen, aber es gibt solche Fälle in Europa, in unserer Zeit. Gibt es Pastoren, die erpresst werden? Gibt es das? Gibt es eine geistliche Mafia? Ja, das gibt es. Und die Pastoren, die da in die Knie gehen und die da nachgeben, sind die unglücklichsten Menschen auf der Welt, weil sie wissen, dass sie das Evangelium verkauft haben. Und dann sind sie weder das eine noch das andere. Und sie sitzen zwischen allen Stühlen. Und wenn wir wollen, dass Gott uns gebraucht, das ist eins der wesentlichen Bereiche, wo Gott sein Werk tun muss, dass wir frei werden von diesem Suchen nach Anerkennung von Menschen. Und wir alle von Natur aus haben das. Wir möchten alle gerne die netten Jungs sein, die von allen geliebt werden und die von allen anerkannt werden und wo alle sagen, prima, prächtig, nur weiter so. Wir alle möchten das. Aber wenn wir Gott dienen wollen, wir müssen erlauben eine Operation an unserem Herzen, wo wir freigeschnitten werden von dieser Sucht, ich will es allen recht machen, von dieser Sucht, ich möchte, dass keiner an mir Anstoß nimmt. Du bist Christ, du bist vorprogrammiert, dass Leute an dir Anstoß nehmen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Der Jünger ist nicht höher als der Meister. Wenn sie das von mir gesagt haben, dass ich vom Teufel bin, sagt Jesus, sie werden das von euch auch sagen. Und wenn sie das nicht sagen, dann nur deswegen, weil wir ein angepasstes Evangelium haben. Oder ein Schwert mit stumpfer Klinge, das nicht schneiden kann, das nur zur Repräsentation an der Wand hängt. Blank geputzt natürlich. Und Gott will sein Werk tun. Gott will ganz tief arbeiten. Paul Kane, den wahrscheinlich manche von euch kennen, zumindest vom Hörensagen, er hatte eine ganz dramatische Begegnung mit Jesus gehabt. Und Jesus hat zu ihm gesagt, einer Gemeinde ohne Vermischung werde ich den Geist ohne Maß geben. Einer Gemeinde ohne Vermischung. Was für eine Vermischung, wovon redet er? Der Geist der Welt, der Geist der Anpassung, der Geist, der falsche Werte, falsche Motive erzeugt und verkehrte Pläne inspiriert. Und wir brauchen ein tiefes Werk, das Gott einfach dort uns frei macht. Und Gottes Kraft wird kommen oder wird seine Bestätigung geben auf Gottes Heiligkeit. Jesaja. Lass uns zu dieser Schriftstelle noch gehen und dann will ich bald hier Schluss machen. Jesaja 66. Vers 2b. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Gott sagt, auf den will ich blicken. Hier sehen wir, dass das Wort so freigelassen ist. Das Wort hat solche Freiheit. Wir haben die Hände weggenommen, uns nicht mehr zu schützen vor diesem Wort, sondern wir erlauben, dass das Wort sein Werk tun kann in unserem Herzen. Und darum ist dann diese Ehrfurcht da, dieser Respekt und dieses sich beugen, der zittert vor meinem Wort. Wir haben heute viele Predigten. Aber es wird nicht mehr gezittert vor Gottes Wort. Das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Und wenn du hineinschaust in die Kirchengeschichte, wo sie Erweckung gehabt haben, wir lachen heute darüber, ich habe auch darüber gelacht. Ja, aber sie haben die Kraft Gottes gehabt in einer Art und Weise, wie niemand sie heutzutage hat. Und dann wollen wir uns über die erheben und sagen, ja, die haben die Gnade nicht richtig verstanden. Und guck mal, die armen Leute, die haben so mit Vollmacht gepredigt. Da gab es Leute, die haben sich in der Säule festgehalten, weil sie gedacht haben, gleich öffnet sich der Höllenschlund. Aber diese Leute, die da sich bekehrt haben, sagen wir mal im Dienst von Finney, er hat die niedrigste Rückfallquote von allen gehabt. 10, 15 Jahre später waren noch über 80% der Leute, die sich bei ihm bekehrt haben, immer noch voll beim Herrn. Und heute, wir machen eine Riesenaktion und wenn da 30 bekehren, dann sind wir schon glücklich. Und wenn von diesen drei vielleicht einer in die Gemeinde kommt, wir denken, oh, das ist gut. Whitfield hat so gepredigt mit solcher Kraft, und der Platz war rammelvoll und die Leute gingen auf die Bäume. Die jungen Kerle gingen auf die Bäume, um besser sehen zu können. Er hat gesagt, hey, pass auf, gleich fange ich an zu predigen. Und dann kommt die Kraft Gottes und du fällst von dem Baum wie ein reifer Apfel. Komm lieber von dem Baum runter, bevor ich anfange zu predigen. Wow, wo haben wir das heute? Wenn wir alle Kraft zusammennehmen und richtig gut aufgebetet sind, wir legen Hände auf, dann fällt mal einer um. Aber der hat auf der Straße gepredigt und die fielen von den Bäumen wie reife Äpfel. Mensch, das ist, was wir brauchen. Dann müssen wir uns um Werbung keine Sorgen machen. Da wird der Sektenpfarrer dafür sorgen, dass auf der ersten Seite des Aarauer Anzeigers alles genau detailliert beschrieben steht. Und das wird Gott benutzen, noch ein paar Tausend mehr auf den Platz zu bringen. Das ist, was wir brauchen. Amen. Es ist gut, was wir tun, aber die Betonung liegt auf Qualität, nicht Quantität. Nicht das, was wir tun, noch mehr tun, sondern wir brauchen ein anderes Herz. Wir brauchen eine andere Gegenwart. Wir brauchen, dass Gott mit uns ist.
Und dazu ist notwendig, dass wir zu ihm kommen, dass wir sagen, Gott, nimm diese Selbstsicherheit, nimm diese Selbstgerechtigkeit, schenk mir doch das wieder, dass ich vor deinem Wort zittere. Ist das ein begehrtes Ziel, ein etwas, was du anstrebst, etwas, was du sagst, oh, das ist, was ich brauche? Dieser zerschlagene Geist, Gott sagt, das sind die wahren Opfer. Die Opfer, die Gott gefallen. Psalm, was ist es? 51. Die Opfer, die Gott gefallen. Ein zerschlagenes Herz. Das ist ein Mensch, der losgeschüttelt wurde von Selbstgerechtigkeit, von, ach, es ist schon alles okay. Gott wird schon in Ordnung sein und Gott wird das auch schon so sehen, wie ich diese Selbstsicherheit, dieses, es ist alles gut, alles richtig, Friede, Friede, Friede. Nein, es ist nichts richtig. Woran können wir das sehen? Gott ist offensichtlich nicht mit uns. Und wir müssen es zulassen, als gut altgediente Charismatiker, dass das Wort uns treffen kann und überführen kann, ohne dass wir gleich Angst haben, in Selbstverdammnis zu gehen. Man kann Buße tun ohne Selbstverdammnis. Es ist möglich, sich von Gott erschüttern zu lassen, aber trotzdem halten wir fest, wir sind geliebt. Gott ist nicht böse über uns, aber er ist stinkig über unseren Zustand. Ha! Es gibt Gemeinden, die sind so etepetete, da dürfte man sowas gar nicht sagen, oder wenn nur einmal. Ihr seid da schon ein bisschen progressiv, das ist schon gut. Da kommen wir dann schnell mit, oh, es baut aber nicht auf. Ja, wenn Jesus zu Laodicea sagt, du bist ja nackt, du bist ja blind, du bist ja bloß, hätten sie auch dann Fax zum Himmel geschickt und gesagt, Jesus, das baut aber jetzt echt nicht auf. Also wirklich. Das war der Zustand, das anzunehmen, sich zu beugen und gereinigt zu werden, das baut auf. Wenn der Zahnarzt sagt, der Zahn muss raus, das baut nicht auf, aber es ist notwendig. Und wenn der Zahn raus ist und der Eiterherd weg ist, dann baut es auf. Halleluja. Und wir haben so harmlose Papiertiger herangezüchtet hinter den Kanzeln. Oh, Pastor, predige immer nur nett und hübsch, aber lass uns in Ruhe. Du weißt ja, dein Gehalt, demnächst als Vorstandsbrüder werden wir wieder über dein Gehalt, nicht wahr? Und da ist schon ein gewisser Zusammenhang zwischen deiner Predigt und wie sehr du uns erschütterst und zwischen der Höhe deines Gehaltes. Natürlich sagt das keiner. Das braucht man auch nicht zu sagen. Das kann man ganz anders vermitteln. 2 Millimeter die Augenbrauen hochziehen bei der Predigt und demonstrativ auf die Uhr schauen und sagen, ich muss doch feststellen, wir sind heute schon wieder 3 Minuten über der Zeit. Was werden wir damit tun? Das merken wir uns. Und wenn das wieder vorkommt, dann werden wir uns bemerkbar machen. Ja, so ist das Kirchenvolk. So sind sie. Sie möchten alles im Griff haben. Ja, nicht erschüttert werden, aber ich sage dir, Gott wird kommen und Gott wird ein Geist auf Menschen legen, die das Boot schütteln werden, weil die Gemeinde muss geschüttelt werden. Die Gemeinde schläft. Die kriegt überhaupt nicht mit, was der Plan Gottes ist. Die kriegt überhaupt nicht mit, was Gott tut. Und Gott wird das Boot schütteln. Glaub mir das. Und ein bisschen unnötiger Ballast wird dabei über Bord gehen. Traditionen und Vorstellungen und eigene Ideen und so weiter. Gott will wiederkommen und er will Gott sein. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil da draußen etwas dringend passieren muss. Gott will sich dieser Welt zeigen. Sind wir bereit, dass wir sagen, Gott, sende dein Schwert. Wann hast du das letzte Mal vor einem Gottesdienst gebetet? Gott, ich komme heute, ich bete für mich und meine Brüder, sende dein Schwert. Herr, schenk uns eine nette Predigt. Vergiss es, wir brauchen keine netten Predigten, wir brauchen endlich einmal, dass das Schwert des Herrn wiederkommt. Das ist, was wir brauchen. Kannst du das von dir sagen? Das ist, was ich brauche? Ich brauche das. Und ich bin immer auf der Suche nach den heißesten Tapes und ich stelle fest, dass es gibt nicht viel. So viel angepasstes, harmloses Evangelium. Ich tue euch nichts, tut ihr mir nichts. Auf dieser Basis hat man dann schöne Meetings.
Wir brauchen nicht schöne Meetings, wir brauchen Realität. Wir brauchen Herzen, die zerrissen werden von Gottes Heiligkeit, von Gottes Sehnsucht, von Gottes Verlangen, draußen etwas zu tun. Das ist, was wir brauchen. Das wird uns ins Gebet bringen. Das wird uns dazu bringen, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen und dass wir Gott erlauben, einfach feig fortzufahren, einfach an diesem Prozess. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Kannst du sagen, dass du eine solche Zerbrochenheit, wie sie hier beschrieben ist in 66,2b, dass du die suchst? Nicht, ob du die hast, das ist nicht der Punkt. Aber suchst du die, sagst Gott, ich will einer sein, der zerschlagenen Herzens ist, der zittert vor deinem Wort? Oder wie es in 57, glaube ich, noch einmal vorkommt. Ich glaube, das ist ein ganz aktuelles prophetisches Wort Gottes für uns heute, für die Gemeinde hier. Nicht diese Gemeinde speziell, überhaupt für die Gemeinde im Westen. 57, 14. Macht Bahn, bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten, zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das ist das Ende von Selbstsicherheit, Ende von verkehrter Lockerheit und fleischlicher Freiheit, das Ende von Unabhängigkeit, wirklich ausgeliefert zu sein. Gott, es gehört alles dir, du kannst alles haben. Ich beanspruche nichts, ich beanspruche nicht irgendetwas zu sein, ich habe keine Ziele von mir heraus, ich will einfach nur ein Mensch sein, der dir gefällt, was immer das bedeutet, ja. Und Gott will uns dahin bringen, auch ihr, die ihr Verantwortung habt schon in der Gemeinde, dass wir ihn mehr lieben als unseren Dienst, dass Jesus uns wichtiger ist als unsere Position. Oh, ich bin Hausgastleiter, ich bin schon auf der Stufe ein bisschen hochgeklettert. Ja, kletter nur weiter, bald wirst du runterfallen. Wenn die Position Bedeutung ist, oh ja, du hast etwas und du bist jetzt nicht mehr normales Fußvolk, sondern du hast schon eine Position, du hast das Evangelium nicht verstanden. Das Evangelium ist nicht eine Position, es ist ein Herz zu entwickeln, zu dienen. Das ist das Evangelium. Wir wollen dich einladen, Heiliger Geist. Du bist der Geist, der heiligt. Und wir sagen dir auch, dass ohne dich eine Heiligung absolut krampfig ist, absolut unattraktiv, absolut abstoßend und öde ist und freudlos ist und einfach so langweilig ist. Aber wir brauchen Durchbruch in unserem Herzen. Wir brauchen Veränderung. Und wir laden dich neu ein jetzt, Heiliger Geist, der du der Geist bist, der heiligt. Wir geben dir Freiheit, unsere Herzen offenbar zu machen. Wir geben dir Freiheit, das Schwert wieder scharf zu machen, dass wir geschnitten werden, dass das Innerste bloßgelegt wird. Wenn wir studieren in deinem Wort, wenn wir beten, wenn wir Predigt hören, oh Gott, schenke du, dass das ganz neu Ehrfurcht vor dir kommt, dass wir innerlich uns beugen vor dir, dass wir an diesen Ort kommen, weil wir ihn gesucht haben, der Auslieferung, wo wir nichts mehr beanspruchen für uns, wo du alles sein darfst, wo du unser Leben in jede beliebige Richtung lenken darfst, wo wir an nichts hängen, Karriere, Beruf, Position, Ehre, Ansehen, Namen, an irgendetwas, sondern dir erlaubt haben, uns frei zu schneiden, dass wir deine Jünger sein können. Du hast gesagt, wer nicht allem entsagt, kann nicht mein Jünger sein. Und Herr, wir sehen, du warst mit den Jüngern, nicht mit den Konsumenten, die treu kamen, um einfach zu konsumieren, sondern du warst mit den Jüngern. Oh Gott, wir bitten dich, dass du uns diese verklebten Augen auftust, dass wir die Schönheit, die Klarheit, die Einfachheit, aber auch die Radikalität des Evangeliums wieder neu begreifen und dass wir sie zulassen in unserem Leben. Gott, wir bitten dich darum, dass du uns die Kraft gibst, einfach gegen den Strom zu schwimmen und wir durch dein Licht einfach alle Dunkelheit vertreiben lassen können aus unserem Leben. Und wir dann Licht sind und andere ins Licht bringen können. Andere, die Sehnsucht haben, wahr zu werden, offenbar zu werden, echt zu werden, transparent zu werden, demütig und zerbrochen zu werden, dass wir ihnen den Weg weisen können, wie sie näher zu dir kommen. Denn du hast gesagt, da wohnst du, bei dem, der zerschlagenen Geistes ist. Auf den blickst du, der zittert vor deinem Wort. Und Herr, wir bitten dich ganz neu, dass du alle Selbstsicherheit hinwegnimmst. Alles Obercoole, Abgebrühte, alles Wissende da drüber stehen, alles irgendwie auf Distanz innerlich gehen, alles Wissen und Beurteilen und Einschätzen und Einsortieren und in Schubladen tun und alles verstehen wir irgendwie und alles kennen wir und wir sind die Wissenden. Oh Gott, bewahre uns davor. Hilf, dass wir das meiden, dass wir das hassen wie die Pest. Dass wir wie Paulus sagen, das, was ich einmal hatte, ich achte es für Dreck. Das, was mir einmal wichtig war in meinem Leben, was Bedeutung war, Position, gesellschaftlicher Status, ich achte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Auf dass ich so nah an ihm bin, dass er sich ungehindert durch mich, durch mein Gebet, durch mein Hände auflegen, durch mein Sprechen, durch mein Verhalten ausdrücken kann. Herr, wir bitten dich, dass du ein tiefes Werk tust, dass du uns Hunger wieder gibst. Oh, erlöse uns von dieser Sattheit, erlöse uns von diesem Laodicea-Geist, wo wir alles schon haben, alles kennen, alles wissen. Oh, erlöse uns und zeig uns, wie nackt wir sind und dass wir überkleidet werden müssen mit deiner Herrlichkeit, dass deine Herrlichkeit so gar nicht kommen kann. Schenke uns eine richtige Sicht von diesem Prozess, dass keiner hier irgendwelche komischen Beklemmungen kriegt, dass keiner Ängste kriegt, keiner irgendwie das verkehrt versteht, sondern sieht einfach in dieser Einfachheit, in dieser Echtheit, ist Freiheit. Freiheit, vor dir zu stehen, egal vor welchen Menschen wir stehen, egal welchen Namen sie haben, egal welche Bedeutung sie haben, einfach vor dir zu stehen, wie Elisa, wie Elia, der vor dem König seiner Zeit stehen konnte und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Er stand vor dir, Gott. Schenk uns wieder so ein Leben, wo wir einfach die Freiheit geschenkt bekommen und sie behalten und nicht verspielen. Für ein bisschen Anerkennung, für ein bisschen Ehre, ein bisschen Position. Hilf uns, dass wir dieses Gift meiden. Dass das keine Rolle spielt, sondern dass wir einfach nur Diener Christi werden. Wie Paulus sagt, dafür halte man nicht. Diener Christi, sein Diener, sein Knecht, sein Sklave. Gott, dring durch diese trübe Suppe, die hier herrscht in unserer bequemen westlichen Welt. Dringe du durch. Du kannst hier ein Evangelium wieder groß machen, das biblisch ist, das echt ist, das vom Himmel kommt und das seine Strahlkraft wieder hat, weil es das Echte ist und nicht ein menschliches Imitat. Und es kann Herzen durchbohren, aber zum Leben. Es kann Herzen freischneiden in einem Augenblick von all dem Unglauben und der verkehrten Identität. Freischneiden. Gott ist größer als meine Vergangenheit. Gott ist größer als meine Prägung. Gott ist größer als meine Handicaps und Verletzungen. Und Gott kann mir alles neu machen. Das Glaube kommt wieder durch unsere Worte. Wenn wir zu den Depressiven, zu den Alkoholikern, zu den Drogis, zu den Psychotikern und zu allen möglichen anderen sprechen, dass Glaube wieder freigesetzt wird, weil Glaube in uns ist, dass du derselbe bist. Herr, die Herzen müssen entkalkt werden, damit sie wieder
weich sind, empfindsam sind und glauben können. Träge, bequeme Herzen können nicht glauben, das ist, was du gesagt hast. Schenke uns ein Herz. Oh, wir bitten dich, schenke uns ein Herz, das glauben kann. Wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, komm. Komm und hilf uns, diesen kleinen Funken, den du heute dazu getan hast, zu behalten. Wenn wir zu Hause sind, wenn wir morgen aufstehen, wenn wir dich suchen, wenn wir Zeit reservieren am Abend, in der Nacht, am Morgen, dass dieser Funke weiter glüht und weiter brennt und dass mehr dazukommt und dass ein Feuer entsteht in uns. Und alles, was nicht echt ist, soll verbrennen. Gott, tu es in uns, was immer das bedeutet. Auch wenn Menschen gegen uns aufstehen, auch wenn wir Freunde verlieren, was immer es bedeutet. Herr, lass dein Feuer brennen. Wir bitten dich darum. Das ist die einzige Hoffnung, die du hast und die diese Welt hat. Und wir glauben dir, Heiliger Geist, wenn wir so beten. Das kann doch nicht sein, dass so etwas nicht gehört wird von dir. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn das so wäre, dann bist du nicht ein Gott der Liebe, dann sind dir die Menschen draußen egal. Es kann nur so sein, wenn wir das beten und wir das wollen, so gut wir das jetzt können. Du hörst, du ergreifst uns, du tust dein Werk, du schärfst das Schwert und es dringt durch und es durchbohrt und schneidet frei. Und wir danken dir dafür, wir danken dir, wir wollen brennen für Jesus. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, ja, danke, danke, danke. Oh, danke, danke. Erwecke dein Volk, erwecke dein Volk. Erwecke dein Volk. Oh. Oh, danke, danke, danke. Oh, Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Können wir das als ein Gebet singen, dieses Lied? Ich glaube, es heißt mein Herz, mein Sinn. Geht irgendwie noch weiter. Mein Leib, ich gebe sie dir oder so ähnlich. Kennt ihr das? Ja? Gibt's jemanden, der das spielen kann? Wisst ihr, welches ich meine? Wenn ihr das nicht kennt, okay, findet irgendwas anderes.